Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich lese uns den Psalm 119, aber nicht ganz. Nein. Also er ist vorgeschlagen, die Verse 129 bis 136. Ich nehme aber den ersten Vers noch dazu, weil ich den auch sehr schön finde. Und er ist auch ein schöner Zuspruch. Ja. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gib den Unverständigen Einsicht. Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Wende dich zu mir und sei mir gnädig nach deinem Rechtsspruch für die, welche deinen Namen lieben. Mache meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen und ich will deine Befehle befolgen. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Anweisungen. Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht befolgt.
So, ich lese uns die vorgeschlagene Lesung für den heutigen Sonntag. Und zwar steht die im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 3 bis 9. Hört ihr mich? Ja, ne? Ist gar nicht so ein einfacher Text. Also ich musste den zweimal lesen, um den so richtig bis zum Schluss zu verstehen. Aber vielleicht geht's euch besser. Ihr seid vielleicht ein bisschen cleverer als ich. Ihr habt euch als Brief Christi erwiesen, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernen Tafeln, sondern in fleischernen Tafeln des Herzens. Solches Vertrauen haben wir aber durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir aus uns selbst fähig sind, etwas zu erdenken, außer aus uns selbst, sondern unsere Befähigung kommt von Gott, der uns auch befähigt hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Stein eingegraben solche Herrlichkeit hatte, dass die Kinder Israels das Gesicht Moses nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit seines Gesichts, die doch aufhörte, wie sollte nicht vielmehr der Dienst des Geistes Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit war, wie viel mehr übertrifft ihn der Dienst der Gerechtigkeit an Herrlichkeit?
Guten Morgen, Geschwister. Grüß euch mit einem Gruß, den wir bei uns in der Gemeinde WhatsApp vor ein paar Tagen bekommen haben. Egal wie das mit Corona weitergeht, ich lasse mich davon nicht gefangen nehmen, sondern weiß, dass es mehr und anderes gibt. Die Frage ist, worauf richten wir den Blick? Wir können die Zeit nutzen, dass wir manches neu sortieren und die Prioritäten neu setzen in unserem Leben. Und bin sicher, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, die wir brauchen. Drum blicke ich nach vorne auf den Sieger Jesus. Denn wenn die größte Macht des Universums auf unserer Seite steht, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Fand ich stark. Hab's auch schon mal rumgeschickt so an andere, wo ich denke, das ist unsere Haltung, die wir als Gotteskinder in dieser spannenden Zeit haben. Keine Ahnung, wie das alles weitergeht. Wir erleben ja gerade ein paar, ja, ungewöhnliche Dinge, weil wir auch in ungewöhnlichen Zeiten leben. Vieles ist anders. Besuche sind anders. Treffen ist anders. Gottesdienst ist anders. Ihr sitzt so anders. Ihr schaut so anders aus. Ja, Fußballspiele fallen aus. Oder Zuschauer dürfen nicht kommen. Für viele ist das ja schon der Anfang der Trübsalzeit, dass das nicht mehr geht. Und es wirft uns viele Fragen auf. Aber ihr Lieben, das ist noch nicht die Endzeit oder die Trübsalzeit. Ähnlich und viel ärger ging es Christen in der Zeit von Petrus. Ich lese euch ein paar Verse aus dem Petrusbrief, über die ich heute Morgen mit euch austauschen möchte. 2. Petrus 1, die ersten Verse. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu, an die, die den gleichen wertvollen Glauben erlangt haben wie wir, in Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Tugend berufen hat, durch welche uns die teuersten und größten Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch dieselbe göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr in der Welt durch die Lust herrschenden Verderben entflohen seid. Ihr Lieben, vieles fällt aus, aber vieles bleibt. Wenn man hier die Texte liest, die Petrus an die Geschwister schreibt, dann muss man wissen, diesen Geschwistern ging es wirklich arg. Die waren verfolgt. Er schreibt hier an die Fremdlinge in seinem ersten Brief, den er schreibt. Es waren Menschen, die ihre Wohnorte verlassen mussten. Sie wussten nicht, wie es ihnen in der neuen Umgebung ergehen würde. Sie waren zerstreut. Sie mussten vieles loslassen. Was hatten sie denn? Was blieb ihnen denn? Unsicherheit, was werden wir essen? Wo werden wir schlafen? Wo ist unser Zuhause? Wo werden wir die Kinder großziehen? Und Petrus schreibt ihnen dann diese Zeilen. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir. Und er schreibt ihnen, es gibt viele Dinge, die nicht ausfallen. Glaube fällt nicht aus. Die Hand unseres Gottes, die uns führt, fällt nicht aus. Gerechtigkeit durch das Sterben unseres Heilandes fällt nicht aus. Dass wir passend gemacht sind für unseren Gott, das fällt auch nicht aus. Gnade fällt nicht aus. Friede fällt nicht aus. Jesus besser kennenzulernen fällt nicht aus. Und darum sagt er ihnen hier, ihr Lieben, auch wenn ihr gerade nicht wisst, wie ihr durchkommen sollt, euer Leben ist reich beschenkt. Denn seine göttliche Kraft hat uns alles, was uns zum Leben dient, geschenkt. Schauen wir die Worte noch mal etwas genauer an. Seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir Jesus erkannt haben. Ihr Lieben, das ist immer der große Unterschied. Menschen dieser Welt müssen all den Dingen, die sie gerade erleben, mit Besorgnis und mit Angst entgegengehen. Wir haben Jesus erkannt. Und wer Jesus erkannt hat, hat eine ganz andere Quelle, hat einen ganz anderen Anker, hat einen ganz anderen Halt. Und das sagt der Petrus hier diesen Menschen. Er sagt, nun nehmt doch das, was euch in Jesus gegeben ist. Nicht? Darum brauchen wir so ein Lied, Heiliger Geist, fülle uns. Weil er vermittelt uns alles, was uns in Jesus gegeben ist. Von ihm sagt Jesus, derselbe wird mich verherrlichen, er wird mich groß machen. Der Heilige Geist wird Jesus vergrößern. Und alles, was uns durch Jesus erworben ist, wird er uns schenken und in unser Leben hineinnehmen. Und ihr Lieben, das fällt nicht aus. Die Frage ist nur, ob wir das nehmen. Ich denke an ein Ehepaar, die waren gewillt auszureisen von Russland nach Amerika. Und sie haben sich darauf vorbereitet, haben mit Mühe und Not das Geld für die Passage zusammenbekommen und haben sich dann überlegt, wenn wir dann essen gehen sollten, dort in der Schiffskantine, das werden wir nicht bezahlen können. Also wir decken uns ein. Sie haben Brot gebacken, sie haben Eier gekocht, hart gekocht, die Eier, denn sie mussten sich 6 Wochen lang versorgen und mussten in diesem Schiff dann ihre Mahlzeit einnehmen. Und so haben sie dann ihre Essenssachen mitgeschleppt, konnten auf das Schiff kommen, Sie hatten ja ein Ticket gebucht und Sie haben Ihre Mahlzeit mitgenommen. Und dann haben Sie immer dann, wenn die anderen zur Schiffskantine gingen, um zu essen, draußen gesessen und haben Ihr Brot geschnitten, haben Ihre Eier gepellt, die natürlich im Laufe der Zeit auch immer blauer geworden sind. Das ist ja so bei Eiern, wenn die lang genug dann da liegen. Nach ungefähr 3 Wochen kommt einer der Mitreisenden und sagt, ich sehe Sie immer hier draußen sitzen. Sagen Sie mal, warum kommen Sie denn nicht auch in die Kantine zum Essen? Ja, haben Sie gesagt, das war mit dem Ticket schon so teuer und wir konnten uns einfach nicht leisten, auch noch dort in der Schiffskantine zu essen. Und er schaute sie ganz erschrocken an und ein bisschen verwirrt und sagte, haben Sie denn nicht gewusst? Was? Als Sie das Ticket gekauft haben, war das Essen schon mit inbegriffen. Sie können jeden Tag kommen und frei essen. Und ich denke manchmal, so geht es uns Christen auch. Wir sind zum Glauben an Jesus gekommen. Wir sind dankbar dafür, dass er uns aus der Vergangenheit erlöst hat, dass er uns alles geschenkt hat, was wir zur Vergebung unserer Sünden brauchen. Und wir wissen auch, dass wir alles bekommen haben, was wir eines Tages im Himmel erwarten. Aber so die Zwischenzeit heute, so jetzt so eine komische Corona-Zeit, da müssen wir irgendwie selber gucken, wie wir durchkommen, oder? Dann nehmen wir unsere Tasche raus, holen unser hartes Brot, das wir selber gebacken haben, und unsere blauen Eier und versuchen uns zu ernähren. Und Jesus sagt, hast du nicht gewusst? Ist alles da. Du kannst jeden Tag kommen, du kannst essen, da ist Brot des Lebens, das kommt von mir, völlig frei und umsonst. Da ist Wasser des Lebens, kommt von mir, völlig frei und umsonst. Du musst nicht mit eigenen Mitteln versuchen, dein Leben hier auf dieser Erde zu gestalten. Nochmal Petrus. Wir danken Gott, dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um heute ein Leben zu führen, das Gott gefällt. In der schönen Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen, das ist ja so die Geschichte von dem barmherzigen Vater, der sie alle lieb hat, sowohl den Verlorenen wie den anderen Verlorenen, sind ja beide verloren. Da sagt er nachher zu dem Ältesten, der wollte ja nicht zum Fest kommen, weil sein Bruder war wiedergekommen und jetzt kriegt er auch noch das Kalb geschlachtet. Und das finde ich einen der schönsten Sätze in diesem Gleichnis. Da sagt der Vater zu dem Ältesten, indem er ihm nochmal die Felder und den ganzen Reichtum des Hofes zeigt und sagt zu ihm, weißt du nicht, mein Sohn, was mein ist, ist auch dein. Alles gehört dir. Nimm es an. Und das ist, was Petrus hier auch den Christen sagt, die so verfolgt sind, die in Not sind. Er sagt, ihr habt alles, was ihr zum Leben braucht. Natürlich habt ihr manchmal Sorge, wo werden wir heute Abend schlafen oder wie werden uns die Menschen empfangen. Aber Gott ist mit euch und ihr habt euren Gott und der lebt in euch. Und mit diesem Wissen könnt ihr froh und sicher weitergehen. Ich finde, das ist doch eine großartige Nachricht auch für uns. Darum jammern wir nicht rum, wenn jetzt die Beschränkungen wieder enger werden. Wir sind alle irgendwie ein Risikogebiet. Auch wenn Corona wieder weg ist, sind wir immer noch Risikogebiet. Man kann sterben, man kann krank werden, man kann einen Autounfall haben. Man hat auch innerlich Risiken. Das ist das Risikogebiet der Sünde und unseres alten Lebens. Und darum sagt der Petrus, ihr habt alles, was ihr braucht, weil Jesus euch an der Seite ist. Und er macht ihnen Mut und sagt, nehmt das doch. Und das ist auch die Aufforderung an uns heute Morgen. Nehmt das doch. Vielleicht gehen dir gerade so ein paar sorgenvolle Gedanken durch den Kopf. Dann höre, wie Jesus sagt, sorget nicht um euer Leben. Ich bin da. Alle eure Sorgen werft auf mich. Vielleicht hast du auch Angst um liebe Menschen. Vielleicht auch Angst ein bisschen, ja, wie geht das alles weiter, auch mit unserer Gemeinde, nicht? Wir können uns nicht mehr so treffen, wie wir das eigentlich wollten. Aber Jesus ist da, er sagt, es ist alles vorhanden. Nimm den Frieden von Gott und die Gnade von Gott und lass dich führen aus der Kraft dieser göttlichen Natur, die in dir lebt. Denn er hat uns versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Also das Leben von Jesus ist unser Leben. Seine Kraft ist in uns, unsere Kraft. Sein Heil ist unser Heil. Seine Zuversicht ist unsere Zuversicht. Und die Kraft, um Angst zu überwinden, ist da. Und wir dürfen das nehmen. Ja, wie nehmen wir das? Indem wir sein Wort für uns ernst nehmen. Und wenn dann so die Gedanken kommen wollen, die uns besorgt machen oder ängstlich oder vielleicht auch ein bisschen wütend über alles, was da gerade passiert, dann sagen wir, Herr Jesus, lass mich Gedanken haben, die an dich denken, die mit dir rechnen. Danke, mir ist alles, was mir zum Leben nötig ist, geschenkt. Und ich nehme das heute für mich an. Wunderbar. Und dann sagt der Petrus weiter, weil das jetzt so ist, kannst du auch ein Licht sein in dieser Welt. Ich lese dir mal den zweiten Abschnitt vor, wo er sagt, deshalb, liebe Freunde, seid eng mit dem Herrn verbunden. Setzt euer Herz da rein, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben auszuleben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Das ist, wozu Jesus uns berufen hat, dass wir nachfolgen sollen seinen Fußspuren. Und das wäre mal eine spannende Frage. Wie würde Jesus wohl durch die Corona-Zeit gehen? Habt ihr eine Idee? Vielleicht können wir mal zusammentragen. Ich setze noch mal meine Brille auf, dass ich euch besser sehen kann. Was würde Jesus wohl jetzt in der Corona-Zeit machen? Wo wäre der wohl zu finden? Idee? Bei den ängstlichen Mütterchen zu Hause, die sagen, ach, ich komme jetzt gar nicht mehr raus. Da würde Jesus klopfen und sagen, du, ich habe gerade ein gutes Wort für dich. Vielleicht würde er sogar ein Stück Kuchen mitbringen. Er würde ermutigen. Und mit zwei Haushalten darf man ja zusammenkommen, ne? Wenn man Jesus als einen Haushalt rechnet, meine ich jetzt, ja? So, wo wäre er noch?
Im Krankenhaus.
Da, wo die einsamen Leute sind, die kaum jetzt im Moment Besuch kriegen können, das ist schon ein Jammer. Ja, also von daher, da wäre er wahrscheinlich auch. Er würde hingehen, ja, er würde auch die Schutzvorkehrungen einhalten, weil er einfach ein gutes Beispiel sein will, klar. Aber er würde da hingehen. Wo wäre er noch?
Bei den Geschäftsleuten, die um ihre Existenz bangen.
Ganz genau. Was würde er vielleicht ihnen sagen? Ich verstehe eure Not. Ihr macht euch Sorgen um eure Familien. Wie könnt ihr sie ernähren? Und er würde ihnen Mut machen. Vertraut mir. Wo wäre er noch?
Bei uns.
Bei uns? Warum? Brauchen wir ihn denn? Ja, wofür brauchen wir ihn denn?
Um durch diese Zeit zu kommen.
Ja, was würde er uns sagen? Fürchte dich nicht. Ja, sei nicht furchtsam. Wo wäre er noch?
Ich habe gedacht, die sind arm dran, die Leute, die nicht glauben.
Ja.
Die haben Ängste, die wir nicht haben brauchen.
Ja. Also der Nachbarn da, nicht? Nebenan. Nun wohnt ihr ja alle in irgendwelchen Häusern. Und vielleicht kann man mal klopfen und fragen mit Mundschutz und sagen, hallo, kann ich Ihnen mal irgendwas mitbringen? Ich gehe gerade einkaufen. Brauchen Sie auch was? Ja, also wachsam sein. Augen aufmachen. Jesus wäre mitten unter den Menschen und würde zeigen, wie Liebe wirksam ist. Das würde er tun. Ihr Lieben, das ist vorbildliches Leben. Darum zeigt euren Glauben durch ein vorbildliches Leben. Ihr habt, glaube ich, gehört, was Martin Luther gesagt hat. Ich meine, ich hätte es euch auch schon mal erzählt, wo er gefragt wurde, Herr Luther, wie sollen wir denn mit der Pest in Wittenberg umgehen? Was soll man machen? Dann hat er gesagt, naja, ich werde alle Orte meiden, wo ich in Gefahr kommen könnte. Und ich werde Personen meiden, wo ich mich anstecken könnte. Und ich werde mich schützen. Wenn aber irgendein Mensch eine Not oder ein Bedürfnis hat, will ich weder Ort noch Personen meiden, sondern meinen christlichen Glauben leben und ihm beistehen und ihm helfen. Eines der stärksten Beispiele, die ich gehört habe in dieser Corona-Zeit, ist die Geschichte eines Baptistenpastors aus Italien. Vielleicht habt ihr die auch gehört. Ein junger Arzt hat die auf YouTube weitergegeben. Er sagte, wir hatten dann hier so einen etwas älteren Pastor, er war um die 70. Er war Corona-krank und das war die Zeit, wo in Italien so viele Menschen starben in den Krankenhäusern. Und er hat ihr erzählt, wie dieser Pastor trotz seiner Krankheit von einem zum anderen Bett gegangen ist, wie er die Sterbende begleitet hat. Und der junge Arzt sagte, wir, die wir eigentlich Atheisten sind, wir konnten nicht glauben, dass jemand so ein Beispiel ist von Gottes Liebe. Er muss am Ende, sagte der junge Arzt, etwa 130 Leute ins Sterben begleitet haben, dieser Pastor. Und ist am Ende selber gestorben. Was meint ihr, wie der im Himmel angekommen ist? Traurig? Mit Bedauern? Der kam triumphierend an. Der hatte 110 Menschen vielleicht mitgenommen in den Himmel, weil er ihnen sagte, jetzt musst du zu Jesus beten. Das ist jetzt der Moment. Und dann merken wir auf einmal, es gibt scheinbar wichtigere Dinge, als nur um unser irdisches Leben zu bangen. Ich bin auch sorgsam. Ich habe eine Mama, die ist 83. Ich werde die öfters besuchen und ich will auch nicht, dass die wegen mir Corona krank wird. Also ich bin auch vorsichtig. Aber wir wollen Gott vertrauen und unseren Auftrag erfüllen. Und da müssen wir uns immer wieder fragen, was ist unser Auftrag? Nicht? Wenn ein Mensch neben uns einsam ist, vielleicht ist unser Auftrag, da mal zu klingeln. Da mal ein Stück Kuchen reinzubringen und am Ende ruhig mit Abstand von 1,50 mal einen Kaffee zu trinken. Bring Kaffee selber mit, dann bist du sicher, wo er herkommt. Ja, versteht ihr? Unseren Auftrag erfüllen. Und das meint der Petrus. Er sagt, führt ein vorbildliches Leben. Und er macht jetzt so eine Stufenleiter. Das finde ich sehr spannend. Er sagt, euer Glaube wird zu einem vorbildlichen Leben führen. Und wenn er dieses vorbildliche Leben führt, dann wird das zur tieferen Erkenntnis Gottes führen. Weil, wenn wir unterwegs sind im Namen Gottes, dann ist Gott bei uns und wir werden ihn erleben. Wir werden spüren, wie er ist, wie er uns führt, wie er uns Worte schenkt, wie er unser Herz froh macht, dass wir irgendeinem Menschen helfen konnten. Warum bin ich heute hier bei euch? Naja, weil ich als junger Mensch mit 18 auf einem Missionseinsatz war in Österreich mit Operation Mobilisation und weil ich erlebt habe, wie Gott ist. Wir haben Gebetserhörungen erlebt. Wir haben wunderbare Dinge erlebt. Und das habe ich gesagt, Günther, das willst du mehr haben. Ich will Gott mehr erleben. Also aus unserem Glauben, unserem Leben mit ihm in der Nachfolge, kommen wir zur tieferen Gotteserkenntnis. Und vielleicht nehmt ihr in dieser Zeit, wo ein bisschen Ruhe ist, mal Zeit, darüber nachzudenken, wie ist Gott euch denn begegnet? Ihr habt ihn doch auch erlebt. Ihr habt erlebt, wie Gott euch hier eine Tür aufmachte, da euch bewahrte, hier in einer wundersamen Weise geholfen hat und wie er unsere Herzen lenkte, damit wir seinen Willen erkennen konnten. Und sich daran zu erinnern und diese Geschichten zu erzählen, was hat Gott gemacht, das macht Mut, auch in dieser Zeit. Also, aus dem Glauben kommt das nachahmende Leben Jesu, die Nachfolge Jesu, da kommt die tiefere Erkenntnis. Aus der Erkenntnis kommt auch Selbstbeherrschung. Was ist das? Naja, wenn ich wirklich weiß, wer Gott ist und ich kann die Dinge dieser Welt richtig einordnen, dann werde ich mich fokussieren. Dann werde ich sagen, ich glaube mal, ein paar Dinge, die ich bisher gemacht habe, sind scheinbar gar nicht mehr so wichtig. Ich glaube, die kann ich lassen. Das geht mir auch so, nicht so im Älterwerden, wird ja auch ein bisschen älter gerade, ist ja bei jedem so, dass man mal überlegt, ey, was brauchst du eigentlich noch so für die letzte Wegstrecke? Ich wurde dieses Jahr 64. Ich bin im letzten Quartal, ne? Das ist so, ich bin im letzten Quartal. Ich bin jetzt vielleicht gerade so um den 25. Oktober meines Lebens. Könnte hinkommen, ne? Habe ich den paar Tage noch, bis zum November, bis zum Dezember. Und dann ist es zu Ende. Was ist dann wichtig? Und dazu braucht es Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung hat mit Neinsagen zu tun. Also, ich glaube, das muss ich nicht mehr haben. Ich glaube, das kann ich getrost lassen. Ich bin neulich mal zu Hause durch meinen Schrank gegangen und habe mir so gedacht, Günther, du hast viel zu viele Klamotten hier hängen. Du musst mal irgendwas ausräumen. Da musst du mal kräftig Nein sagen. Im Himmel kommst du eh dann ohne irgendwas an. Da kriegst du ein neues Kleid, die Krone von Gold, ein schönes Haus von Gott gebaut. Hier singt ein altes Lied. Also das ist unsere Perspektive. Und das auch zu wissen, führt dazu, dass ich Selbstdisziplin habe. Und in der Selbstdisziplin, wo ich mich einschränken kann, da lerne ich auch fünftens Geduld. Er sagt, das ist so gut, dass wir Geduld lernen können, einfach dran zu bleiben an unserem Lebensweg, den wir mit Jesus machen. Und es ist so gut, dass ihr geduldig dran bleibt. Gottesdienste hören nicht auf, eure Gebetszeiten hören nicht auf. Unsere Gebetszeiten sind sogar gewachsen. Als die Corona-Zeit anfing, habe ich gedacht, Mensch, wir wollen weiter beten. Eigentlich wollen wir mehr beten. Und ich habe dann über Zoom 2 Gebetsabende in der Gemeinde eingerichtet. Dienstagabend 19 Uhr, Donnerstagabend 20 Uhr. Für die, die später von der Arbeit kommen. Das ist richtig gut. Wir haben seit der Zeit jede Woche 2 Gebetsstunden. Und die werden wir auf jeden Fall so beibehalten, auch wenn Corona vorbei ist. Da muss ich sagen, meine Gemeindemitglieder kommen von ziemlich weit her, ne, von rechts und links, und haben eine ziemliche Anfahrt. Und wir haben jetzt viel mehr Beter bei uns in unseren Gebetsgruppen als vorher. Also, da passiert sogar was Gutes. Wir bleiben geduldig am Beten dran. Wir bleiben geduldig dran, unsere Bibel zu lesen und die Verheißungen, die Gott uns gibt, aufzusaugen. Und wir bleiben geduldig dran, dass der Geist Gottes unser Leben auch wirklich lenken und führen kann. Und er führt, er macht das gut. Diese Zeit Corona, so zwischen März und Juli, war für mich eine Zeit, wo viele Dienste ausgefallen sind. Ich habe dann die Gelegenheit gehabt, zu meiner Mutter öfters zu fahren, die bei Kassel wohnt. Mama ist schon alt, Mama geht aufs Lebensende zu. Neulich hat sie mir mal gesagt, Günther, also eigentlich wäre jetzt meine Zeit vorbei. Es wäre gut, wenn Gott jetzt mein Leben beendet. Ich will jetzt in den Himmel. Also sie ist da ganz straight und sie weiß, wo es hingeht. Und ich habe insgesamt, ich glaube, 6 Wochen mittlerweile bei ihr verbracht. Also es gibt so viel Gutes, was Gott auch in dieser Zeit macht und wo er uns gebraucht und wo er uns führt. Und das wollen wir sehen. Ein Leben zur Ehre Gottes. Dann kommen die beiden letzten Dinge auf dieser 7-Stufen-Leiter. Er sagt dann, und das 6. ist die Liebe zu den Geschwistern. Geschwisterliebe. Die heißt auf Griechisch Philadelphia. Wenn ihr also wieder Philadelphia-Käse auf dem Tisch habt, dann denkt ihr an Philadelphia, an die Geschwisterliebe. Und überlegt mal, wen sollte ich vielleicht heute mal anrufen? Wer braucht vielleicht gerade mal eine Karte oder wer braucht mal eben Gruß, vielleicht ein Stück Kuchen? Wen sollte ich heute mal ermutigen? Also Geschwisterliebe. Und aus dieser Geschwisterliebe folgt die oberste Stufe. Und wisst ihr, was das ist? Petrus schreibt hier, die Liebe zu allen Menschen. Die Liebe zu allen Menschen. Agape. Nicht Philadelphia, das ist Geschwisterliebe. Agape-Liebe. Diese Liebe hat Gott vom Himmel auf die Erde gebracht, als wir noch Feinde waren. So sehr hat Gott die Welt mit Agape-Liebe geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist eine Liebe, die jeden Menschen annimmt, die keinen verurteilt, die aus dem, was Gott uns schenkt, eine Herzlichkeit und Freundlichkeit entwickelt, dass wir jeden Menschen von ganzem Herzen annehmen können. Und das will Gott in uns wirken. Manchmal denkst du dann vielleicht, oh Gott, wenn du mir ein bisschen mehr Liebe geben könntest zu meiner seltsamen Nachbarin, die ich da im Hause habe. Oder jemand sagt, oh Gott, wenn du mir etwas mehr Liebe geben könntest, vielleicht auch zu einem Verwandten da in meiner Verwandtschaft. Oh, ich treffe den wieder beim Geburtstag demnächst, das wird ziemlich ärgerlich. Dann sagt Gott dir, du hast die Liebe schon. Römer 5,5 sagt, die Liebe Gottes, das ist die Agape-Liebe, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Ich hatte eine spannende Aufgabe, kann ich euch kurz erzählen. Ein entfernter Verwandter, so ein junger Mann, so ein Neffe, WhatsAppte bei mir. Hallo Günther, wir möchten gerne heiraten. Kannst du uns eine religionsneutrale Predigt halten? Ich habe zurückgeschrieben, religionsneutral, Fragezeichen, was ist das denn? Ja, ich ahnte schon, seine Verlobte ist eine Iranerin, eine Muslima. Also sie ist muslimischen Glaubens, er ist Christ, evangelisch, ne, evangelischer Namenschrist, konfirmiert. Und sie wollten einfach das Thema Religion außen vor halten. Ich sage, wir müssen mal, glaube ich, uns sprechen. Dann haben wir ein langes Zoom-Meeting gemacht. Ich habe ihnen nochmal erklärt, was Evangelium ist und was muslimischer Glaube beinhaltet. Also, dass die Muslime sich alle anstrengen müssen, dass sie mit aller Kraft irgendwie Allah befriedigen und dass unser Gott vom Himmel auf die Erde gekommen ist und seinen Sohn geschenkt. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, religionsneutral geht bei mir nicht. Ich bin Pastor. Mit mir geht nur christlich. Wir müssen keine kirchliche Trauung machen mit Ritualen und so. Nein, aber mit der Bibel. Okay, überlegt es euch. Dann habe ich ein halbes Jahr nichts gehört und dachte, okay, die wollen mich nicht. Auf einmal kriege ich einen Anruf. Günther, also die Hochzeit ist am 4. September. Ich sage, wie? Ich bin total irritiert. Ihr wollt mich also doch? Ja, ist alles gut. Wir haben mit unseren muslimischen Verwandten gesprochen. Das wird eine christliche Trauung. Okay, gut, freue ich mich. Müsst ihr noch mal kommen, bitte? Wir müssen mal alles besprechen. Also haben wir uns gesehen. Und dann war am 4. September diese Hochzeit. Wunderschöner Tag in einem Weingut in der Nähe von Neustadt-Weinstraße, da unten im wie ist das da, Rheinland-Pfalz, ja, Pfalz. Und dann habe ich mit ihnen über die Hochzeit von Kana gesprochen. Ich dachte, das können auch Muslime gut verstehen, wenn der Wein ausgeht und das eine schrecklich peinliche Situation wird, weil man hier das Gesetz der Gastfreundschaft nicht mehr erfüllen kann. Das verstehen die gut. Ich sage, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum dieser Satz gut ist. Und Jesus war auch eingeladen. Dann habe ich darüber gesprochen. Und die beiden angesprochen. Ich sage, ey, eure Liebe, die ihr gerade habt, ist eine schöne, ja, eheliche Liebe. Und Liebe, die wir als Menschen mit uns tragen, ist oft so eine Weil-Liebe. Weil du heute so schön aussiehst, Braut, liebe ich dich. Ach, weil du so ein netter Kerl bist, Bräutigam, liebe ich dich. Weil du mir ab und zu meine Wünsche erfüllst, liebe ich dich. Das ist so die Weil-Liebe. Das ist so eine menschliche Liebe, die wir auch alle irgendwie kennen. Sondern gibt es noch die andere, das ist die Wenn-Liebe. Wenn du auch das kochst, was ich gerne esse, wenn du mir auch folgst so mit dem, was ich sage, wenn du, das ist so die Bedingungsliebe. Ich sage, ihr Lieben, die wird nicht halten. Ihr braucht eine andere Liebe. Das ist die Trotzdem-Liebe. Ich liebe dich, trotzdem du gerade blöd drauf bist. Ich liebe dich, trotzdem ich dich gerade überhaupt nicht verstehen kann. Ich liebe dich, trotzdem du mich gerade schwer verletzt hast. Mit deinen Worten, wie auch immer. Ich sage, und die Liebe habt ihr nicht in euch, darum braucht ihr Jesus. Der muss da rein. Und Jesus war auch eingeladen. Seht, und das will ich uns auch sagen, das ist Agape-Liebe. Agape-Liebe ist trotzdem Liebe. Obwohl der andere mir dumm gekommen ist letzte Woche. Obwohl der Nachbar mich schon seit 3 Monaten nicht mehr grüßt. Trotzdem. Hallo Herr Meier, wie geht's Ihnen denn in der Corona-Zeit?
Das hat sich auch versteckt hinter seinem Mundschutz. Ja.
Aber nee, nicht aufhören, geduldig dranbleiben. Irgendwann antwortet der Kerl, sei sicher. Einfach dranbleiben. Das ist trotzdem Liebe. Und Petrus sagt, ihr Lieben, ihr Gläubigen, die ihr jetzt durch die Welt geht, ihr habt euren Gott an eurer Seite, ihr habt seine Kraft in euch durch die neue Natur und ihr habt eine Möglichkeit in dieser Welt, wo ihr jetzt hinkommt, so zu leben, dass es Jesus Ehre macht. Mit der Liebe zu allen Menschen. Ich habe meine Gemeinde auch gefragt, ich sage, was meint ihr, wenn so die stadtbekannte Prostituierte zu uns in den Gottesdienst käme? Wer würde sagen, ach, kommen Sie mal gerne rein zu mir, hier ist noch ein Platz frei neben mir. Wer würde ihr erklären, was gerade im Gottesdienst abläuft? Wer würde ihr das Liederbuch aufschlagen, weil sie gerade nicht gefunden hat, welche Seite wir da sind? Wer würde sich neben sie setzen? Trotzdem. Also Jesus würde das machen. Der würde auch jetzt hier in Ohr-Erkenschwick zu den Landstreichern gehen. Der würde zu denen gehen, die gerade alkoholisiert sind. Da hat sich Jesus gerne aufgehalten bei diesen Menschen. Daran können wir auch prüfen, wie weit ist unsere Liebe eigentlich gediehen. Die ist in unsere Herzen ausgegossen. Und trotzdem haben wir so viele Vorbehalte, diese Liebe weiterzugeben. Aber da will Gott, dass wir Licht sind. Und er sagt uns, setzet euren Eifer da rein. Setzt euren Eifer da rein. Denn Gott hat einen Plan für euer Leben. Das beginnt damit, dass ihr in Jesus neue Menschen seid. Das setzt sich fort damit, dass Gott in euch etwas entwickeln will, nämlich seinen Charakter, das Wesen von Jesus, dass wir in das Bild von Jesus umgestaltet werden sollen. Und Frucht entsteht nicht, weil wir uns anstrengen, sondern weil wir heute fest auf unseren Herrn schauen und ihm gehorchen, ihm folgen. Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, eintreten lassen. Wir wollen nicht erlauben, dass der Teufel unser Glaubenskonzept verwirrt. Der ist nämlich in diesen Tagen auch ganz kräftig unterwegs, um auch bei den gläubigen Menschen so ihr Glaubenskonzept zu verwirren und unseren Verstand zu vernebeln oder irgendwelche Halbwahrheiten zu erzählen. Wir entscheiden uns, unserer Berufung zu leben. Lass mich nochmal so drei Dinge am Schluss sagen, die uns aufhalten könnten. Das erste wäre die Angst, dass wir uns wie die Menschen heute auch von der Angst lähmen lassen. Darum habe ich meinen Leuten gesagt in der Gemeinde, Leute, einmal am Tag dürft ihr Nachrichten hören. Meinetwegen um 19 Uhr ZDF oder 20 Uhr ARD, ist egal. Einmal, das ist genug. Wenn den ganzen Tag der Fernseher läuft mit aktuellen Corona, ey, man wird ja verrückt. Einmal hören. Manchmal höre ich noch nicht mal einmal am Tag, weil ich eh weiß, übermorgen ist der Tag gestern schon vorbei. Ja, und das ist nicht, womit wir unseren Kopf füllen. Unser Blick muss woanders hingehen. Wenn wir nur Corona, dann werden wir Angst kriegen. Wenn wir aber wissen, Herr Jesus, deine Tür ist offen für das ewige Himmelsreich und dafür will ich mich orientieren, da will ich hinschauen und da will ich meine Kraft kriegen, dann muss die Angst weichen. Das ist so die erste Blockade. Die zweite ist Lauheit. Ich kümmere mich nur um mich. Wie hat jemand gesagt, wenn jeder sich um sich kümmert, ist für alle gesorgt. Ist auch eine Lebensweisheit. Aber das ist nicht die Weisheit von Jesus. Der kümmert sich um den anderen. Der zeigt, wie er dem anderen dienen und helfen kann. Und darum lasst euch von Gott Ideen geben, dass euer Leben Einfluss ausübt und ihr an dieser Stelle anderen Menschen dienen könnt. Und das Dritte, was uns auch hindert, ihr Lieben, das ist Leistungsdenken. Dass ich jetzt denke, oh, wenn der Petrus so ernst spricht hier, setzt allen Fleiß daran, guckt, dass ihr das werdet, schaut, dass ihr das macht, dann werde ich mich sehr anstrengen und versuchen, Gott zu gefallen. Ihr Lieben, auch das ist nicht der richtige Weg. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus. Wenn Jesus uns immer mehr erfüllt durch seinen Heiligen Geist, werden wir natürlicherweise Frucht bringen ohne eigene Anstrengung. Ich war dann ja in diesem Weingebiet, wo die Trauung war. Da bin ich mal eben raus aus dem Dorf und war dann oben in diesen Weinfeldern. Da konnte man die dicken blauen Trauben sehen. Das war ein tolles Bild, diese ganzen langen Reihen der Rebstöcke. Und dann habt ihr so das Ächzen gehört, so dieses Ächzen der Reben. Ich muss Frucht bringen, da muss was Gutes rauskommen. Oh, ich will gucken, dass der auch richtig schön reif wird. Meint ihr, das ist so? Da ächzt nichts. Frucht kommt automatisch, wenn wir auf Jesus sehen. Und das darf uns einfach dankbar machen, entspannt machen, weil die göttliche Natur in uns ist, dürfen wir die Frucht wirken lassen. Ich schließe mit Sprüche 4,18. Der Pfad der Gerechten ist wie das Morgenlicht. Er leuchtet heller und heller bis zum vollen Tag. Viele haben den Eindruck, es geht jetzt aber mit der Welt oder auch mit uns so richtig abwärts. Nein, Gott sagt, es geht mit uns aufwärts. Nun, aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wenn dies alles anfängt zu geschehen, dann erhebet eure Häupter, weil euer Herr nahe ist. Und hier der Pfad der Gerechten ist wie das Morgenlicht. Er leuchtet heller und heller bis zum vollen Tag. Du bist ein Licht, weil Jesu Licht in dir lebt. Lass es leuchten. Es geht nicht abwärts, sondern aufwärts. Und unser Leben kann jetzt gerade in dieser Zeit unglaublich viel Einfluss ausüben. Vielleicht könnte das noch ein Punkt auf eurer Tagesordnung der Mitarbeiterabende sein. Wie können wir denn hier noch etwas mehr Einfluss ausüben? Persönlich, als Familien, als Gemeinde, in diesem Ort, wo wir leben. Könnte eine spannende Frage werden. wird euch da von ganzem Herzen Mut machen zu. Ich habe noch ein Buch mitgebracht heute. Da oben liegt es auf dem Klavier. Was habt ihr da? Klavier, ne? Erneuert. Das ist ein gefährliches Buch. Ich sag's mal so vorweg. Es geht darum, dass hier in diesem Buch so ein bisschen unser Herz geprüft wird. Wie viel Angst ist da noch drin? Wie viel Bitterkeit ist da noch drin in meinem Herzen? Wie viele Bindungen? Ja, wie viel Rebellion? Wie viel Nähe Gottes habe ich eigentlich? Sein Herzenstüff. Vielleicht ist jetzt gerade auch eine gute Zeit, unser Herz prüfen zu lassen und zu sagen, Gott, erforsche mein Herz. Zeige mir, wie ich bin. Zeig mir, ob ich auf richtigem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Und das will Gott machen, wenn ihr mögt. Nehmt eins mit, ist kostenfrei, dürft ihr mitnehmen und in aller Ruhe ja, Gott fragen, Gott, wie kann mein Leben noch mehr leuchten für dich? Und er wird es tun. Ich spreche ein Gebet. Das heißt, nein, wir sprechen, glaube ich, zusammen ein Gebet, ja? Ist das so?
Ja.
Machen wir so, genau. Machen wir später, geplant. Gut, alles gut. Amen.